Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Jetzt sind wir mittlerweile in Woche 6 der NFL-Season angelangt und auch diese Woche gab es wieder einige interessante Spiele, mit denen wir gerne über euch reden möchten. Wir, das sind in dieser Woche Hans-Peter Gölz. Hallo Hans-Peter.
Hi, servus.
Und ich, Patrick Rebin. Und wir fangen auch gleich mal direkt an mit einem, ja, nennen wir es mal, sehr, sehr interessanten Spiel. Und zwar haben die Chicago Bears gegen die Baltimore Ravens gespielt und gewonnen. Ein Spiel, das so vielleicht wenige vorhergesagt hätten, da es bei den Baltimore Ravens eigentlich ganz gut lief so in der letzten Zeit. Und die Bears ja sowieso immer so ein bisschen unter dem Radar fliegen, nicht unbedingt zu Unrecht. Jetzt der durchaus knappe 27-24 Sieg Chicago gegen Baltimore. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet. Ich kann mich genau erinnern, ob der Quarterback der Baltimore Ravens, Joe Flacco, sein Team vielleicht in die Playoffs führen kann. Jetzt diese bittere 3-Punkte-Niederlage gegen die Chicago Bears. Hans-Peter, wie siehst du das?
Ja, also Flacco hat in der ersten Halbzeit ja eigentlich, also die Ravens haben in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Dagegen fand ich es eher, dass es von den Bears ein Sieg war, den sie sich gerade noch so gerettet haben, denn ja, die Bears waren ziemlich deutlich in Führung, haben da auch durch Turnover viele Vorteile geholt und Special Teams haben den Ausschlag gegeben, haben das Spiel dann zum Schluss nämlich auch, also eigentlich aus der Hand fast verloren, also zur regulären Spielzeit, denn die Ravens haben in den letzten 5 Minuten zweimal mit dem Special, also mit den Special Teams das Spiel gedreht. Das heißt, es war nicht Flacco, der eigentlich das Spiel gedreht hat oder die Offense der Ravens, sondern es waren die Special Teams. Und ja, so haben sich die Ravens mit ihren Special Teams eigentlich in die Overtime geschleppt, gerettet. Und die Bears haben in der Overtime dann auch nicht mehr ganz den Rhythmus gehabt wie im Spiel. Also gerade in der ersten Halbzeit hat mir das Bears-Spiel sehr gut gefallen, weil die Offense einfach rund gelaufen ist. So ziemlich, gerade auch mit dem Touchdown von Cohen, mit dem Lob-Pass in der Endzone. Die haben halt ein paar Sachen ausgepackt, die unkonventionell waren, aber damit haben sie ja lange Zeit vom Spiel die Ravens auf Abstand gehalten. Ja, eine 17-3 Führung in die Overtime zu bekommen, ist da eigentlich eher für die Bears der Nachteil gewesen in dem ganzen Spiel, den sie sich gerade noch so gerettet haben mit dem Field Goal dann und mit einem ja ganz guten Run Game wieder mal in der Overtime. Die Bears haben's diese Saison mit der AFC North in der Overtime bei 2-0 gegen die AFC North, gegen die Steelers und gegen die Ravens, zweimal in die Overtime gegangen in 3 Wochen und beide Male gewonnen und beide Male war das Run-Game hauptsächlich von Cohen entscheidend. Diesmal hat es zur Field-Goal-Distance gereicht durch einen langen Lauf von ihm und das letzte Mal gegen die Steelers haben wir ja alle noch in Erinnerung wahrscheinlich mit den 2 Runs, einmal aberkannter Touchdown und dann doch gerade nochmal im nächsten Play wieder den Touchdown und dann zum Sieg. Also ja, die Bears jetzt auch mit Trubisky als Quarterback kommen ganz gut ins Rollen. Was daraus wird, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber ja, es war dann ein unfreiwillig spannendes Spiel zum Schluss.
Ja, du hast es schon erwähnt. Also Overtime-Win ist natürlich immer knapp. Aber das ist auch, wenn wir uns so ein bisschen mal das Play-by-Play nach Quarter angucken. Im ersten 0-0, also noch ein relativ, ich sag mal, humanes und highlight-armes Spiel. Dann im zweiten Viertel haben die Bears da so ein bisschen aufgedreht, 10-3 in Führung gegangen, quasi damit 10-3 zur Halbzeit geführt. Das dritte Viertel war ausgeglichen, 7-7. Und im vierten Viertel haben dann die Ravens die Kohlen aus dem Feuer geholt, Ja, 14-7, damit haben sie dann quasi genau das zweite schlechte Viertel ausgeglichen. Und dann am Ende war es eben, ja, mehr Glück als Verstand, so ein bisschen in der Overtime die Chicago Bears. Aber du hast es auch schon angesprochen, Special Teams ist diese Saison auch so ein bisschen ein schwieriges Feld. Wir erinnern uns da zum Beispiel an das Spiel der New England Patriots gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo Tampa Bay Kicker Nick Folk einen raben schwarzen Tag erwischt hat. Denkst du, das sind immer noch so ein bisschen die Nachwehen von der Veränderung der Goalposts, die ja quasi vor letzter Saison ein bisschen angestrickt wurden, so dass sie quasi weiterführend ein Dreieck bilden würden? Oder liegt das an etwas anderem?
Ich glaube, das ist im Feintuning für einen Kicker entscheidend. Aber was viel wichtiger ist, weil es betrifft ja eigentlich alle Kicker in der NFL und alle Kicker auf dem Markt. Und der entscheidende Faktor ist, ein NFL-Kicker hat uns die letzten 2 Jahre ganz deutlich gezeigt, hat keinen sicheren Job mehr. Wenn es nicht läuft, ist kein NFL-Kicker mehr sicher. Früher ein Unding, dass ein NFL-Team am Kicker zweifelt oder dass man auf den Druck, weil er mal was verschossen hat, aus der Öffentlichkeit reagiert. Heute tun die Teams es, man sieht es in Tampa Bay, das ist jede Woche aufs Neue eigentlich gerade Kicker-Roulette, ist der aktuelle Kicker schlecht, also zugespitzt jetzt gesagt, ist der aktuelle Kicker schlecht, trainieren 4 Stück am Dienstag, Mittwoch wieder mit, die in der Auswahl stehen, weil der Kicker gerade nicht getroffen hat. Ja, ich würde mal sagen, es liegt eher daran, weil ja, das Feintuning müssen alle Kicker machen, auf die Anpassung von den Goalposts. Weniger das als mehr der Druck und auch der Druck insgesamt, dass eben die Special Teams immer besser werden, liegt daran, dass halt auch wirklich in der heutigen Zeit jede Einheit, also ich sage jetzt mal jede Einheit, meine ich Offense, Defense, Special Teams damit, gleich schwer gewichtet wird, weil halt ja die Zeit, die ein Special Team auf dem Feld verbringt, gar nicht so unwesentlich sein kann in einem Spiel. Und wenn da draus mehr gemacht wird und auch die Kicker mehr machen, dann noch mit dazu, was ja auch ein Teil des Special Teams ist, unter dem Druck, ja, dann entscheidet es halt. Also, ja, Nick Folk ist halt trauriges Opfer dieses Spieltags, aber ich glaube, jeden Spieltag haben wir jetzt einen Kicker gesehen, der positiv oder negativ Spiele beeinflusst hat. Die Kicker haben mehr Druck, will ich so ganz gut zusammengefasst damit sagen. Und mehr Druck bedeutet immer, dass man Fehler macht, weil können nicht alle damit umgehen. Auch wenn sie Profis sind.
Ja, wir sind immer noch beim Spiel der Chicago Bears gegen die Baltimore Ravens. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf die Records der beiden Teams schaue, haben wir bei den Ravens ein 3-3 und bei den Chicago Bears ein 2-4. Bei Chicago ist das Ding an sich, würden sie wahrscheinlich vollkommen unter dem Radar fliegen und auch mit 2-4 würde ihnen keiner irgendwas zutrauen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dieses oder in das vorläufige Playoff Picture schauen, ist Chicago zumindest mal nicht letzter in der Hand. Und sagen wir mal so, sie sind eigentlich dabei aufzuholen, was wir im nächsten Spiel besprechen werden. Die Baltimore Ravens hingegen, wenn wir mal ganz kurz rüber zur AFC wechseln, stehen sogar sehr, sehr gut dran. Die sind momentan das dritte Team in der Hand, wobei die ersten, die Denver Broncos, einen 3-2 Rekord haben, da sie bereits ihre Bye Week hinter sich haben, und dann kommen 6 Teams, die den gleichen, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, 4 Teams, die den gleichen Rekord haben. Glaubst du, dass die Ravens sich da noch mal ein bisschen was drehen können, wenn sie sich jetzt am Riemen reißen? Beziehungsweise siehst du für die Bears zumindest irgendwo einen kleinen Lichtschweif am Horizont der Playoff-Qualifikation?
Also in der AFC wissen wir ja von Jahr zu Jahr alles möglich. Ich sag dann nur das Spiel zwischen den Steelers und den Ravens in der Regular Season letztes Jahr. hat nicht nach den Steelers ausgesehen, dass die in die Playoffs gehen. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, schließ niemals die Ravens aus, dass sie noch in ihren Tritt kommen. Ja, jeder weiß, dass da in der AFC das erst in den letzten 2 bis 3 Wochen entschieden wird. Das ist immer noch weit weg und auch ein 3-3-Rekord. Die Ravens müssen nur dreckige Spiele gewinnen, wenn sie jetzt sowas, so ein Comeback wie jetzt gegen die Bears noch ein paar Mal machen und dann das glückliche Ende haben. Dann haben sie auf einmal halt 5-3, 6-3 und gehen schon wieder mehr in die Richtung Playoff-Spot und ja, in der AFC North sind die Steelers ja auch noch nicht ganz durch. Das ist ja auch noch nicht zu Ende und es gibt auch nochmal ein Spiel zwischen den Steelers und den Ravens, wo im Prinzip, ja, ich sag mal, die Division entschieden wird. Also, da ist noch alles drin. Dagegen bei den Bears, glaube ich, ist es zwar jetzt in der Division ein bisschen offener, in Anführungsstrichen, aber ja, die Vikings, um schon mal Richtung unserem nächsten Spiel, das wir besprechen, oder das noch dran kommt heute zu gehen, die Vikings haben jetzt eine neue Ausgangslage, die trotz Backup Quarterback und allem nicht dagegen spricht, dass die Division machen wollen, aber ja, um auf die Bears zu kommen, wird schwer. 2-4 ist in der Winning Bilanz für die Conference sehr schwer, noch in die Playoffs zu kommen.
Ja, Hans-Peter hat mir gerade quasi einen tiefen Pass zugeworfen. Ich habe ihn gefangen und kann ihn jetzt in einen Touchdown verwandeln, nämlich Case Keenum, sprich den Ersatz-Quarterback der Minnesota Vikings und die Wikinger aus dem Norden der Vereinigten Staaten von Amerika. Geht es bei uns gleich? Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder zum Spiel Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings. Interception der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir sind gleich wieder für euch da.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir sind wieder für euch da mit Woche 6. Gerade eben haben wir bereits das Spiel der Chicago Bears und Baltimore Ravens besprochen. Wir, das bin ich, Patrick Rubin, und heute bei mir dabei ist Hans-Peter Gölz. Wir bleiben gleich mal in der Division der Bears, nämlich in der NFC North. Da gab es diese Woche ein verdammt spannendes Duell. Das hieß nichts Geringeres als Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings. Ja, die Minnesota Vikings, die Week 5 Champions von letzter Saison. Wer sich erinnert, Minnesota war bis Woche 5 ungeschlagen und hatte danach nicht die Probleme zu verlieren, das ging danach ganz einfach, sondern die Probleme, einen Sieg einzufahren. Und auf der anderen Seite die Green Bay Packers, eigentlich immer für eine Playoff-Teilnahme gut, doch jetzt kam es diese Woche knüppeldick für Green Bay. Aaron Rodgers, der absolute Star-Quarterback, letzte Woche haben wir ihn noch als Houdini der NFL gelobt, hat sich bereits im ersten Viertel verletzt. Somit konnten die Vikings das Spiel am Ende für sich entscheiden, 23-10. Die einzigen Punkte für die Green Bay Packers gelangen im zweiten Viertel. Und deswegen ist tatsächlich die Tabellenkonstellation auch ziemlich interessant momentan. Wenn wir nämlich mal aufs Playoff-Picture schauen, der National Football Conference, stehen dort die Philadelphia Eagles an erster Stelle und die Minnesota Vikings an 12. Stelle, sowie die Green Bay Packers an 5. Stelle. Heißt, momentan wären die Minnesota Vikings für die First Round beigesetzt, sprich, sie wären automatisch in der Divisional Round qualifiziert, dadurch, dass sie eben den Division-Sieg gegen die Green Bay Packers haben. Haben sie zwar den gleichen Rekord, sind allerdings vor ihnen. Die Green Bay Packers auf 5 müssten in der Wildcard gegen die Los Angeles Rams ran Und der Gewinner aus dieser Partie würde, wenn Carolina gegen New Orleans verliert, wiederum gegen Minnesota spielen. Heißt, wir hätten ein verdammt interessantes mögliches Duell in der Divisional Round. Hans-Peter, was sagst du denn dazu? Kann das so kommen? Denkst du, dass das möglich ist, dass sich Minnesota als Zweiter qualifiziert?
Wird schwer werden, weil vor allem jetzt auch, also um gleich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, auch Minnesota nicht ganz so ohne Probleme bis Ende der Saison weitermachen wird, sage ich jetzt mal rein von der Perspektive, um das Spiel mal kurz auszublenden. Nach all dem, was war, Teddy Bridgewater ist seit heute wieder im Training offiziell eingestiegen ins Training und ja, Case Keenum wird auf kurz oder lang wieder seinem Schicksal gerecht werden müssen. Das besagt, dass er im Laufe der Saison, wenn der Backup-Quarterback, der höher gehandelt wird, als er einsatzbereit ist, oder dann der Head Coach sagt, jetzt ist es nicht mehr Case Keenum. Und das, glaube ich, wird dann ein bisschen schwierig, weil Teddy Bridgewater hat wirklich seit über einem Jahr kein Football mehr gespielt, also kein Spiel mehr gespielt, und das, ja, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Das könnte in Minnesota jetzt bei allem Sieg über Green Bay noch ein bisschen ruckelig werden, die restliche Saison. Einfach vom Team-Mannschaftsgefüge her bleibt es abzuwarten und spannend in meinen Augen. Ich bin da ein bisschen verhalten im Moment, das da mich festzulegen, ob es für die Vikings dann auch in die Playoffs geht. Eigentlich schon, aber ja, das ist immer so eine schwierige Situation. Quarterback-Diskussionen machen es immer schwieriger für alle.
Ja, Quarterback-Diskussion, da stößt du schon wieder genau das Thema an, auf das ich jetzt eigentlich hinaus wollte, denn ich habe es gerade eben schon erwähnt, die Green Bay Packers haben ihren absoluten Star-Quarterback, ihren absoluten Star-Spieler verloren. Es wird viel drum diskutiert. War der Hit jetzt in Ordnung? Hätte das eine Flagge geben müssen? War es unfair, wie Barr ihn rausgenommen hat? Meiner Meinung nach war es ein regelkonformer Hit, zwar ein harter Hit, aber kein unfairer. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Das war in so einer Schwebe, in der wir nicht diskutieren sollten. Keiner, nicht niemand. Wenn Defender nicht voll durchziehen darf, manchmal kann er auch nicht mehr bremsen. Man hat auch gesehen, dass er wirklich in der Motion war, ihn dann trifft, unglücklich. Sollten wir nicht drüber diskutieren. Und was da auch ein wichtiger Faktor für Aaron Rodgers ist, bei aller Härte, Rodgers kreiert ist sein Offense-Play durch Scrambling, durch Scramblen und durch Second-Option-Receiver-Routes oder zufällig durch die aufgelöste Situation, wenn sein Haupttarget in dem Play nicht mehr verfügbar ist oder irgendwas collapsed in der O-Line, erst dann meistens irgendwo Richtung Sideline laufend den Receiver, der sich gerade irgendwie noch bewegt hat und freigespielt hat. Und das ist halt immer auch das Risiko, das mit seinem Spiel einhergeht. Dass er dann halt einen Late-Hit kriegt, weil er so weit rausscrambelt und dann wirklich noch jemand nachschießt, der ihn halt ausschalten will, weil, ja, klar, wenn das Spiel so offen ist, dann hat halt auch ein Defender nicht mehr sein Contain oder seine Zone oder seinen Mann, sondern der Quarterback könnte ja auch immer noch vorgehen oder es kann immer noch was passieren, also schaltet er ihn aus. Und so war es in der Situation auch, dass halt einfach das Play unglaublich lange schon sich hingezogen hat, er schon gescrambled ist und dadurch ist er halt nicht mehr in seiner Pocket geschützt. Und das bringt sowas mit sich. Er hat auch einen Arm ganz blöd rausgehalten. Also ich denke, da ist auch der Arm irgendwie, er wollte sich abstützen und das hat es, glaube ich, schwerer gemacht, als wenn er einfach nur den Körper, die Arme an den Körper gehalten hätte. Das kannst du nicht kontrollieren. Es war einfach alles in allem eine unglückliche Situation, die jedem passieren kann.
Ja, sehr schön. Finde ich toll, dass wir das tatsächlich gleich sehen, weil ich meine, wir müssen uns bewusst sein, als ich noch gespielt habe, hieß es auch immer, Football ist kein Football ist kein, ja, weiß ich nicht, körperbetonter Sport, sondern Football ist wirklich ein Kollisionssport und man muss einfach damit rechnen, dass sowas passiert. Allerdings, jetzt da es passiert ist, stehen die Green Bay Packers tatsächlich ein bisschen nass da, weil sie haben jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Brett Hundley, der, ja, nennen wir es mal gelinde gesagt, nicht so ganz talentierte, beziehungsweise nicht so ganz gute Quarterback wie Aaron Rodgers, oder sie holen sich einen neuen. Und wenn wir da mal auf den Markt der freien Quarterbacks gucken, sind da tatsächlich ganz interessante Namen dabei. Da hätten wir zum Beispiel RG3, sprich Robert Griffin III. Außerdem wäre Tim Tebow noch frei, wenn er sich dazu entschließt, den Baseballschläger wieder an den Haken zu hängen und zum Football zurückzukehren. Und ein Mann, der leider momentan so ein bisschen unter den Tisch fällt oder geworfen wird, je nachdem, wie man das sehen möchte, nämlich Colin Kaepernick. Und gerade den letzten fände ich für die Green Bay Packers auch sehr interessant, da die Jungs mit dem Käse auf dem Kopf diese Saison so ein bisschen Probleme mit ihrer O-Line haben und ihnen dadurch, denke ich mal, ein Scramble Quarterback, sprich ein Quarterback, der selbst laufen kann, der sich sehr gut innerhalb und auch außerhalb der Pocket bewegen kann, ganz gut tun würde. Hans-Peter, Handley, jemand Neues, Tebow, RG3, vielleicht Kaepernick?
Dritten kann ich, Kaepernick kann ich zumindest mal gleich sagen, nein. Mike McCarthy hat in der Pressekonferenz auf die Frage direkt alle Schotten dicht gemacht und abgewimmelt, aber sowas von deutlich, das Thema wird in Green Bay gar nicht mehr aufkommen. So klar hat er das gemacht in der Pressekonferenz, dass er nicht mit Colin Kaepernick arbeitet, also arbeiten wird. Alle anderen, ja, schwierig. Also mal gleich bei der internen Lösung, nach der es im Moment gerade ein bisschen aussieht, was mich ja wundert, weil was Hundley da im Spiel abgeliefert hat, war wohl eher so ein erschrockenes Kaninchen, das man da auf die Wölfe im Wald loslässt. Drei Interceptions, zum Teil unglücklich, zum Teil einfach koordinationslos. Das bleibt abzuwarten. Die Packers-Fans hoffen natürlich jetzt alle, dass Hundley da den Schub kriegt, aber ich wirf mal da so einen Schrägvergleich als Steelers-Fan zu den Steelers. Wenn Roethlisberger sich verletzt und dann als Backup-Quarterback Jones aufs Feld kommt, dann drehen sich da auch bei allen die Augen, die Ohren und alles um. Also das ist so ein Backup, der ist zwar da, einsatzbereit, aber kann nicht das Spiel von Aaron Rodgers und die Offense aufnehmen, zumal es ja schon sehr komplex bei den Packers in der Offense zugeht und es halt alles auf Rodgers zugeschnitten ist. Glaube ich nicht, dass er, obwohl er das mit demselben Team ja auch trainiert, der Rolle und den Aaron Rodgers gewachsen sein kann. Aaron Rodgers wird als Hall of Famer wahrscheinlich irgendwann mal einhergehen und so gut ist ein Backup nie, sonst würde er nicht Backup spielen in Green Bay, sondern woanders. Und was noch auf dem freien Markt verfügbar ist, schwierig. Ich tue mich da schwer, gerade auch was so alt Free Agents angeht, das zu handeln, ob man das Risiko geht, Spieler, die schon lange keinen Snap mehr an das Center in der NFL hatten, dann da ins Feuer zu werfen, ist, glaube ich, ja, gleiches Risiko mit einem Backup-Quarterback. Kann gut gehen, kann aber auch blöd sein. Haben wir ja gesehen. Ich glaube, dass Green Bay selber gerade in dieser Woche noch nicht weiß, was sie wollen, wie sie weitermachen wollen. Und lieber nochmal Hundley mit einer Woche Training als Starter die Zeit geben und ein Spiel oder zwei. Weil, ja, die Saison wird sowieso sehr, sehr schwer für die Packers werden. Ist egal, ob mit Backup oder mit Free-Agent-Lösung.
Ja, angenommen, du wärst, ich sag mal in Anführungszeichen, Vereinsverantwortlicher, bei den Green Bay Packers oder Mannschafts- oder Firmenverantwortlicher, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man diese Franchise-Konstrukte jetzt genau bezeichnet in der NFL und in anderen amerikanischen Profiligen. Aber wir schweifen ab. Mal angenommen, du wärst Franchise-Verantwortlicher in der NFL bei den Green Bay Packers, General Manager, Coach, Besitzer, was auch immer. Was würdest du deinem Team raten? Volles Risiko versuchen, sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren in der Hoffnung, dass Aaron Rodgers in 6 Wochen, also ja, 6 bis 8 Wochen hieß es, ist wahrscheinlich, dass er raus ist. Heißt, er könnte eventuell zum Anfang der Playoffs auch wieder fit sein. Oder sagst du, die Saison ist durch, wir probieren es gar nicht erst und versuchen, einen Pick zu bekommen, der so gut wie möglich ist?
Ich bin kein General Manager, ich würde das, glaube ich, noch schlechter lösen, aber ja, gute Frage. Das ist es nämlich, weil es ist verdammt schwer. Ich würde bei einem Wurfarm nicht mehr mit meinem Franchise-Quarterback zur Rückkehr gezwungen spekulieren und kalkulieren. November, 2 Monate plus das Playoffs eventuell, je nachdem wie es jetzt ist, wenn ich jetzt einen Free Agent Quarterback holen würde, dann bringt er mich auch in die Playoffs und muss dann auch durchziehen, weil er dann ja den Schub hat. Ansonsten ist man da ja auch schon in der Offseason. Also wenn ich einen Free Agent holen würde, um es jetzt nicht weiter rauszuzögern, würde ich mich für Tim Tebow entscheiden, weil er vom Bewegungscharakter her einfach der Quarterback ist, der dem näher kommt. Er selbst laufen, wie jetzt RG3 macht, ist in Green Bay keine so Option, da man ja ein ganz gutes Laufgame hat und ein Option-Game dann noch zu kreieren wird, wird den ganzen Rhythmus in der Offense zerstören, weil dann noch ganz andere Dinge berücksichtigt werden müssten. Wenn man dann noch eine Option hätte, müssten die O-Liner wieder sich anpassen und da wäre alles durcheinander. Thibaut kann so bullmäßig rausscramblen und noch einen späten Wurf machen. Wissen wir alle, haben wir in der NFL gesehen, haben wir bei Ohio State gesehen, um Gottes Willen, ich denke gerade an Urban Meyer, haben wir bei den Gators gesehen, dass er das kann. Urban Meyer als Coach damals bei den Gators, jetzt bei Ohio State, deswegen habe ich es verwechselt, dass er das kann und einfach auch diesen Blick übers ganze Feld behält, auch wenn er under pressure ist. Ja. Und vielleicht auch, weil ich immer noch glaube, dass Tebow eigentlich NFL-Kaliber ist. Ja, das wär's. Tony Romo möchte ich gar nicht, obwohl er jetzt ja in der Diskussion ist, haben, weil da sehe ich es aus Fansicht, wenn Tony Romo aus den Stands raus, wie aus der Booth raus, wieder zurück aufs Feld geht, dann fehlt dem Football-Zuschauer der größte Experte, den wir die nächsten 10 bis 20 bis 30 Jahre im Ohr oder am Bildschirm als Co-Kommentator haben. Das darf einfach nicht mehr sein. Tony Romo hat seine Lebensaufgabe gefunden und die ist nicht auf dem Feld, sondern in der Reporterkabine, in der Kommentatorenkabine.
Sehr schön. Ich sag dazu nur You're my man und Hashtag Tebow Army. Ja, ich bin auch ein großer Verfechter von den Fähigkeiten eines Tim Tebow, von seinen gottgegebenen Fähigkeiten und dem göttlichen Einsicht mit ihm mal ganz zu schweigen. Wir alle wissen oder vielleicht wie ihr auch nicht wisst, ist er sehr gläubig und hat vor allem, wenn er mal wieder nicht auf dem Spielfeld für Schlagzeilen gesorgt hat, zumindest abseits des Spielfeldes durch seinen extremen Glauben für Schlagzeilen gesorgt. Tony Romo, gebe ich dir recht, sollte definitiv Kommentator bleiben. Vor allem kann er sich dort weniger verletzen als auf dem Spielfeld.
Ganz genau.
Sorry, der war ein bisschen böse, aber.
Ja, stimmt, halt, absolut richtig.
Wenn wir uns an die letzten Jahre erinnern, hat Tony Romo es meistens nicht über die Offseason hinaus geschafft, weil er sich irgendwann im ersten Spiel der Preseason verletzt hat und dann erstmal wieder 3-4 Wochen draußen war. Ja. Deswegen steht jetzt ein anderer Mann an der Linie, dieser heißt Ezekiel Elliott und ist ein wirklich grandioser Quarterback, wenn er noch hin und wieder seine...
Dak Prescott, du meinst Dak Prescott.
Dak Prescott, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Es ist spät abends, ja.
Und es sind zwei verdammt gute Offense-Kaliber da mit den beiden.
Absolut richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir machen hier mal einen ganz kurzen Cut und hören uns gleich wieder. Interception der Football Talk auf meinsportradio.de. Das gerade eben war das Spiel der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Gleich geht's weiter.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Woche Nummer 6 ist Vergangenheit. Mir kommt unser Season Preview Podcast immer noch vor, als wäre er erst gestern gewesen. Wir haben uns diese Woche bereits mit dem Spiel der Chicago Bears gegen die Baltimore Ravens und dem Spiel der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings beschäftigt und kommen jetzt zu einem Spiel, das wohl kaum jemand so erwartet hätte. Ja, wir, das sind Hans-Peter Gölz und Patrick Rebin. Und sagen wir mal so, es gibt nur noch zwei Teams, die nicht undefeated sind, sondern die noch keinen Sieg auf dem Konto haben. Bis zu diesem Spieltag waren es noch drei, wenn wir uns erinnern, waren das nämlich die Cleveland Browns, San Francisco 49ers und New York Giants. Diese Woche haben die New York Giants gegen die Denver Broncos gespielt. Denver eigentlich ein Team, das man oder mit dem man auch immer rechnen kann. Ja, gut. Da gab es diese zwei Spiele. Engram einmal auf der Seite von den New York Giants, Tight End, junger Typ, der reingekommen ist, weil sie von Verletzungssorgen geprägt sind. Und ich habe es jetzt gerade als einen Spieler bezeichnet, weil ich da so ein bisschen Fantasy-Football geschädigt bin, aber auf jeden Fall die Defense der New York Giants hat gehalten. Hans-Peter, letzte Woche haben wir noch ein bisschen über die Giants gelästert und geschimpft. Diese Woche sah doch eigentlich ganz gut wieder aus, oder?
Ja, sie kommen in Rhythmus, sage ich mal so. Der Sieg war Defense gemacht. Ganz, wie du es schon sagst, es war ganz klar, die Defense holt unerwartet von Trevor Siemian ein Fumble, glaube ich, war es, wenn ich nicht falsch lieg. Einen hat er gehabt, hat ihn zwar wieder das waren nur die Interceptions. Die Fumbles hat er recovered, da lag ich ein bisschen daneben gerade. Ich habe die Fumbles vor Augen, aber den haben sie wieder recovered, aber sie hatten mehrere Fumbles im Spiel an sich. Gab, glaube ich, drei Fumbles von den Broncos und einen haben sie sogar verloren. Und halt eben die zwei Interceptions, wovon einer zu einem Pick 6 von Jenkins geführt hat. Schöne 43 Yard Touchdown, Pick 6. Und dadurch war es halt auch für die Giants dann ja ganz gut, weil sie haben eigentlich aus allen Possessions Punkte rausgeholt, einen Touchdown und einen Field Goal aus den beiden Interceptions gemacht. Und das war dann das, was den Unterschied gemacht hat. Die Defense hat im Prinzip die Offense mit ins Spiel gebracht durch ihre Lebhaftigkeit. Und Eli hat einen Receiver gefunden. Ich würde es mal noch nicht so overhypen, weil Ingram jetzt ja im Prinzip auf den Plan trifft und dann halt mit 5 Receptions, 80 Yard und einem Touchdown ganz gute Stats liefert und eben auch den Touchdown bringt, den man ja so Angst hat, dass seit jetzt das Top-Receiver-Core ausgefallen ist bei den Giants, dass da Eli gar niemand mehr findet, aber da sind noch Leute, nur es verteilt sich halt auf mehrere Schultern. Und ich würde sagen, das macht sie auch unberechenbarer für die Denver-Defense, die ja eigentlich hochkarätig ist und die normalerweise da den Problemen einen Strich ziehen hätte sollen, wenn da nicht die Offense der Broncos ihnen das Leben schwerer gemacht hätte mit den Turnovern von Simeon. Das wird, finde ich, war deutlich der Faktor, der die Giants ins Spiel geholt hat. Und noch was, die Giants haben einen Running Back gehabt, der einfach phänomenal auch gelaufen ist mit Darkwa, der in dem Spiel nochmal den Unterschied gemacht hat. Er hat zwar keinen Touchdown gemacht, aber er hat einfach im Vergleich zu den Broncos bei den Giants das Run-Game auch hochgehalten. Und zwar deutlich. Also da war der ein oder andere, ich glaube der längste war ein 47-Yard-Run, der durchgebrochen ist durch was ganz Wichtiges, was auch Eli das Leben leichter gemacht hat am Sonntag, dass er in Rhythmus kommt, durch die gute Arbeit der O-Line. Es gab zwar ein paar Sacks und ein paar schwierige Situationen, wenn auch aus der Pocket, wenn die Pocket sich aufgelöst hat, aber so insgesamt sah das schon viel sicherer aus, als da von der O-Line kam. Gerade auch bei den Läufen von Dakwa war eigentlich immer das Timing und auch das Blocking-Scheme wunderbar. Das hat super geklappt. Ich denke, die Giants kommen noch in Lauf. Man muss jetzt mal abwarten. Es ist erst ein Sieg, aber eigentlich ist es nicht den Giants gerecht, dass sie da mit den Browns und den 49ers auf ein Level gesetzt wurden, die ersten 5 Spiele. Das passt nicht, da müssen sie weg von. Das ist nicht das Level der Giants und das haben sie jetzt gezeigt, dass es davon weggehen kann. Dank der Defense.
Ja, für den geneigten NFL-Beobachter, wir haben vorhin vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber geredet, für den geneigten NFL-Beobachter ist diese Saison etwas ganz Besonderes. Ja, es war selten so eng. Ich kann immer wieder nur das aktuelle Playoff-Picture zu Rate ziehen und zur Hand nehmen. Jetzt sind wir wieder auf der Seite der American Football Conference angekommen, weil ich meine, über die Giants brauchen wir erstmal noch nicht reden. Aber es ist so der Wahnsinn. Es ist im Grunde genommen eine verquere Welt. Du hast auf dem ersten Platz, hast du keine Patriots, hast du keine Broncos, hast du keine Raiders, also die Teams, die eigentlich letztes Jahr wirklich dominiert haben. Auf dem ersten Platz stehen die Kansas City Chiefs, auf dem zweiten kommen dann die Pittsburgh Steelers. Das wären die beiden Teams, die momentan die First Round Bye hätten und somit nicht über die Wildcard für die Divisional Round qualifizieren müssten. Und dann hast du eben Miami at New England und Buffalo at Tennessee. Mit in der Hand Denver und Jacksonville, Baltimore, New York, Houston, Cincinnati, Indiana, Los Angeles Chargers, Oakland und Cleveland in dieser Reihenfolge. Hans-Peter, wenn wir uns dieses Playoff-Picture, dieses momentane Playoff-Picture ansehen, was fällt dir dazu ein?
Ja, dass diese Saison nicht ist wie jede andere, in der alles seinen Gang findet, wie es auch vor der Saison prognostiziert wird, wo eigentlich schon klar ist, wer wie wo in den Playoffs gegeneinander spielt. Und das ist das Tolle an diesem Jahr. Egal, was das eigene Team macht, man kann sonntags, ich habe diesen Sonntag Red Zone geschaut, ab 19 Uhr bis 22 Uhr, das ist alles andere als langweiliges ein Spiel nach dem anderen einschalten oder in der Red Zone hin und her, das hin und her geschalten wird, sondern das ist wirklich das letzte Viertel. Du weißt bei 80% aller Spiele nicht, wer jetzt wirklich gewinnt, weil es alles offen ist, sie sind alle nah beieinander, die NFL ist näher aneinander denn je, auch wenn, ja, es gibt immer so die unteren 10%, die oberen 10%, aber in der Mitte, das, was wirklich da passiert, Wahnsinn. Ich habe das letzte Quarter in der Red Zone von den 19 Uhr Spielen, da konntest du hin und her gehen, da war alles überall drin. Ich sag nur Miami, Atlanta, verrückt, was da Atlanta noch passt, obwohl sie in Field Goal Range sind und nur noch die Uhr runterlaufen müssten, zum Field Goal runterlaufen lassen müssten. Du hast Chicago, Baltimore, das noch nicht klar ist. Du hast Detroit und New Orleans, die sich gegenseitig die alles machen, außer einem normalen Spielhergang. Defense-Touchdowns, wieder ein Offense-Touchdown, Defense-Touchdown, Special-Team-Touchdown, alles kunterbunt gemischt. Du hast die Patriots gegen die Jets, wo alles hin und her geht. Ja, Wahnsinn. Du hast Washington gegen San Francisco, das mit 2 Punkten entschieden wird, also mit einem FICO. Verrückte NFL-Welt, wirklich, dieses Jahr. Und das zeigt halt auch jeder einzelne Spieltag ganz klar auf, dass da alle ganz nah beieinander sind und oftmals wirklich die Tagesleistung, die Form entscheidend ist.
Denver Broncos, wie siehst du die Chancen für die Playoffs für Denver?
Ganz gut eigentlich. Also die hatten jetzt wirklich ein schwieriges Spiel. Die Giants Defense war auf den Punkt gebracht auf die Broncos. Das wird nochmal anders werden. Also auch die Broncos werden ein einfaches Spiel erleben als das gebrauchte Spiel gegen die Giants. Ich glaube schon. Also ich will es nicht ganz festlegen, aber ich glaube schon, die schaffen's.
Denkst du, dass Trevor Siemian, der aktuelle Quarterback, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig und in Anführungszeichen, auch einer für die Zukunft ist, heißt, ein Quarterback ist, der wirklich zu einem würdigen Peyton Manning-Ersatz avancieren kann bei den Broncos?
Tut er ja eigentlich schon. Er macht seine Arbeit ja schon ganz gut und dass man jetzt Brock Osweiler dann auch wieder mit dabei hat, ist, denke ich, nur eine Stärkung, falls es mal nicht so ist. Das Spiel jetzt, man darf nicht vergessen, in der einen Situation überwirft er, in der anderen Situation, ja, ist auch das Tippen und das Abfälschen ein Faktor, warum die Interception passiert. Bei 50 versuchten Pässen mit 376 Yards, 2 Interceptions, man darf das nicht überbewerten, dass er da wirklich schlecht war, zumal er gegen eine sehr starke Defense an dem Tag gespielt hat. Das Einzelspiele sollten bei einem Trevor Siemian in seinem zweiten Jahr nicht ausschlaggebend sein, ob er jetzt die Zukunft, um die Zukunft in Frage zu stellen. Ich denke, dass er der Quarterback ist. Er braucht halt seine Erfahrungen, er braucht seine Fehler. Und die macht er jetzt so auch mal. Das ist ganz gut, aber ich denke, das passt schon.
Alles klar. Dann verabschieden wir uns nochmal ganz kurz. Und kehren gleich zurück zu dem letzten Spiel des Wochenendes. Interception der Football Talk bei meinsportradio.de.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96. 90 Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Das letzte Spiel der sechsten Woche steht an. Interception der Football Talk hier bei meinsportradio.de. Wir haben schon einiges Interessantes hier in Woche 6 durchgenommen jetzt in der letzten gut dreiviertel Stunde, schätze ich mal ungefähr. Und kommen jetzt zum letzten Spiel, das wir uns exemplarisch für diesen Spieltag rausgesucht haben. Das ist kein geringeres als das der Los Angeles Chargers gegen die Oakland Raiders. Ja, die Raiders letzte Saison noch High Fly sozusagen, diese Saison dann doch eher von der Skyline zum Bordstein zurück. Hans-Peter, woran liegt das? Also ich meine, das ist ja schon ein krasser Unterschied.
Ja, wieder im Quarterback. Mit Derek Carr steht und fällt halt die Saison der Raiders. Haben wir letztes Jahr hart und schmerzlich ganz spät feststellen müssen, jetzt sehr früh. So ist es halt, wenn man Franchise-Quarterback hat, der alles auf seinen Rücken nimmt, sprichwörtlich und wortwörtlich. Da ist halt der Rücken von Derek Carr, wird halt jetzt auch über den restlichen Saisonverlauf, der ja jetzt schon eigentlich gebraucht ist, entscheiden. Man hat in der Division niemanden, der einem den Playoff-Platz noch schenkt, weil er seine Saison verschenkt oder noch verliert. Man muss eigentlich jetzt alles oder nichts gehen und ja, das Spiel am Sonntag hat gezeigt, dass Derek Carr wieder spielen kann, wieder spielt, aber noch nicht da ist. Die Unsicherheit, gerade bei einer Rückenverletzung, die Vergangenheit mit Tony Romo hat es gezeigt, ein Quarterback mit einer Rückenverletzung ist einfach im Kopf meiner Meinung nach nicht derselbe wie einer mit einer anderen Verletzung, aus der er sich während der Saison wieder zurück ins Spiel kämpfen kann. Das lebt mit, man hat es auch gesehen an Fumbles, an der Art, wie lange er braucht, um einen Abschluss zu finden, um seinen Mann zu finden. Und auch, ja, die Pocket kann ihn nicht, also die O-Line kann ihn nicht ewig verteidigen, wenn er gerade sich nicht wohlfühlt mit dem, was er sieht und wie er da auf dem Platz gerade arbeitet. Deswegen war das ein schwieriges Spiel, weil vor allem die Chargers ja als Gegner mit einem Sieg im Rücken, mit Rhythmus wieder gefunden, nicht gerade der Gegner waren, an dem er sich wieder warm spielen kann. Und das hat halt auch die starke Defense der Chargers gleich mal gezeigt, dass ja, dass sie da gerade richtig im Aufwind sind, die Chargers. Und ja, sehr schwierig mit den Raiders dieses Jahr, was sie das Spiel gekostet hat, weil es sah ja eigentlich nicht danach aus, dass die Raiders das gegen die Chargers verlieren, auch dass sie halt da in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut gekommen sind. Es hat zwar gehakt und es lief nicht gut, aber ja, sie haben ja dann trotzdem sich über Wasser halten können, und dann kam im Spiel eigentlich Melvin Gordon super auf, hat ein super solides Spiel gemacht. Philip Rivers hat einfach einen Wurfarm, dessen Traum, den hat er jetzt auch wieder voll gefunden. Ja, die haben einen Lauf und die Raiders mussten den erst finden und haben ihn halt leider dann nicht ganz gefunden. Das nutzen auch die Chargers aus. Die müssen auch nochmal was reißen, weil ja, die wollen sich da auch nicht vorführen lassen. Mit neuer Stadt und wenig Zuschauern und so haben sie schon genug auch drauf bekommen und einem 0-4 Start. Ja, und was aber für dieses Spiel ganz entscheidend war im vierten Viertel, es ging ja sehr, sehr knapp zu dann in der zweiten Halbzeit, oder was heißt in der zweiten Halbzeit, das dritte Quarter hat so nicht stattgefunden, es war ein Hin und Her. Das vierte Quarter war ja ganz lang auf Augenhöhe Duell und die Chargers haben einen richtigen Move gemacht. Sie haben das Game Management im vierten Viertel nach ihrem Touchdown, also nach Melvin Gordons Touchdown, genau perfekt gemacht. Die haben die Uhr so laufen gehabt, in dem Drive schon, mit der Hinsicht, dass sie nochmal an Ball kommen, auch wenn, was auch immer die Raiders machen, also weiß man danach, hat man im Spiel nicht gesehen, aber das haben die auch, da sind ja auch smarte Köpfe, die das alles im Auge haben, wo die Uhr steht, wer wo ist, was noch passieren kann. Das wird ja live die ganze Zeit mitgearbeitet. Die Raiders machen dann noch einen Touchdown, bringen sich dann wieder in Führung mit 16 zu 13, korrigier mich bitte, ich bin gerade in der Rechnung, mit 16 zu 14, genau, Entschuldigung, ich habe gerade kurz den Rechenfaden verloren. Und was dann die Chargers im letzten Drive gemacht haben, war par excellence die Zeit runterlaufen lassen bis zum Field Goal. Und das war nicht einfach gegen die Raiders Defense, die Druck gemacht hat. Aber die haben da wirklich das Game Management so perfekt hingesetzt, dass sie für die letzten 4-5 Minuten vom Spiel den Raiders im Prinzip gezeigt haben, schön, ihr habt einen Touchdown gemacht, aber wir gehen jetzt nochmal übers Feld und machen mit auslaufender Uhr das Field Goal. Zwar perfekt, so muss man Spiele ganz hart gewinnen, um nicht in der Versenkung zu verschwinden.
Du hast gerade erwähnt, die Los Angeles Chargers jetzt kürzlich erst umgezogen. Ziemlich schlecht in die Saison gestartet. Bisschen wie eigentlich immer unter dem Radar gemessen worden und auch unter dem Radar geflogen. Jetzt allerdings dann 2 Spiele in Folge gewonnen, meine ich. Sind genau. Die Chargers für dich ein Team, was du unter Umständen vielleicht nicht diese Saison, aber in der Zukunft in den Playoffs siehst?
Ist schwierig. Es gibt in der Offense mit Melvin Gordon, Philip Rivers sowieso, in meinen Augen ist Philip Rivers von seiner Konstanz, seiner Leistung und seiner Verlässlichkeit her ein Hall of Famer, auch wenn ihm die großen Erfolge verwehrt blieben bisher. Das, was der Mann macht, ist wirklich... Ja, auch Dan Marino hat in den Super Bowl gewonnen und hat trotzdem immer seine Leistung gebracht und da kann man auch Philip Rivers ganz klar hinsetzen. Legendär und spielt immer noch jedes Spiel sein Bestes raus. Das sind die Komponenten. Die Defense hat halt auch nur einen, sagt man mit Joey Bosa, einen Top-Player, der raussticht. Bleibt abzuwarten. Also wenn da der General Manager einen guten Job macht die nächsten Jahre, dann kann es so werden. Aber Philip Rivers ist auch nicht mehr der Jüngste und auch die Chargers müssen da mal in Richtung nächster Franchise Quarterback denken. Muss man beobachten, aber so schnell glaube ich das nicht.
Ja, wir haben schon, oder du hast es vorhin schon angesprochen, die Raiders müssen oder mussten volles Risiko gehen, wenn sie da noch was reißen wollen diese Saison, denn mittlerweile oder momentan schaut es echt schlecht aus. Jetzt sind sie ein Risiko gegangen, doch nicht nur die Raiders sind in diesem Fall das Risiko gegangen, auch ein gewisser Defense-Spieler namens Navarro Bowman, der uns jetzt auch schon einmal beschäftigt hat und vor allem die NFL-Welt noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Er ist nämlich von den San Francisco 49ers die Tage nach Oakland gewechselt. Er hatte seinen Vertrag aufgelöst gehabt bei den 49ers, weil er laut eigenen Angaben zu einem Contender wechseln möchte, um nochmal die Chance zu bekommen, einen Super Bowl zu gewinnen, wo die San Francisco 49ers, seien wir ehrlich, seien wir realistisch, ziemlich weit weg von sind momentan. Ja, doch dieser Herr Bowman ist jetzt nicht, wie viele erwartet haben und auch teilweise gehofft haben, zu beispielsweise den Patriots gegangen, sondern eben zu den gerade erwähnten Oakland Raiders. Hans-Peter, kannst du diesen Schritt nachvollziehen, weil zumindest für mich sind die Oakland Raiders in dieser Saison, so wie sie bisher dastehen, absolut kein Contender auf den Super Bowl, geschweige denn die Vince Lombardi Trophy.
Spannendes Thema und ich glaube, keiner weiß so richtig darauf zu antworten, warum er jetzt zu den Raiders geht. Alle Experten, alle haben das... Jeder hat eine andere Ansicht, aber alle sind wirklich so ein bisschen, warum macht er das? Ich glaube persönlich, weil es einfach nur über den Fluss ist, gefühlt. Also, weil er einfach nicht umziehen muss und nochmal einen Vertrag bekommen hat. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wir haben im Vorfeld der Sendung, was ihr jetzt alle nicht wisst, der Patrick und ich schon drüber gesprochen gehabt. Er hat gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Dem stimme ich, also ich stimme dir da voll und ganz zu. Er kriegt nochmal jetzt einen Vertrag bis Ende der Saison. Er bleibt in derselben Stadt, hat keine hohen Kosten. Ich denke mal, bei einem NFL-Spieler ein Umzug mit Familie, allem drum und dran, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, was das alles kostet. Und ja, wenn er da schon im Hinblick auf die Rente ist, wird er wahrscheinlich jeden Penny, sich da, den er spart, ja, sich drüber freuen. Das vielleicht, und er landet in einer Defense jetzt, die unabhängig von der Situation der Raiders aktuell eine der geilsten Defenses der Liga ist. Da lebt was, da geht was. Gerade auf der Position Linebackers sind die Raiders wunderbar aufgestellt. Und vielleicht motiviert ihn das auch nochmal. Wir wissen alle nicht, was da in San Francisco war, was dazu geführt hat. Die Niners sind weit weg von dem Playoff-Platz. Sie sind weit weg davon, ein Team und eine Einheit nach außen hin darzustellen durch Sieg oder Leistungen. Er ist jetzt in einem Team, wo zumindest das Commitment da ist in der Defense, in der er jetzt ist. Und ja, vielleicht kriegt er ja in der Free Agency dann, wenn jetzt sein Vertrag ausläuft, da nochmal, weil er sich eingespielt hat, weil er sich jetzt zeigen will und auch diese Motivation rausbringt, einen Vertrag. Für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation. Er muss den Raiders zeigen, was er kann. Die Raiders bieten ihm eine super starke Defense, in der er sich entwickeln kann. Und ja, das so sich gegenseitig vielleicht hochschaukeln. Meine Meinung dazu. Und ich freue mich da echt, oder bin da echt gespannt drauf, was ich da sehe. Contender sind die Raiders erst nächstes Jahr wieder. Ja.
Ja, aber jetzt nochmal angenommen, ich habe es gerade eben schon erwähnt, er hat die, zumindest offiziell, die San Francisco 49ers verlassen, weil er zu einem Contender möchte. Mal angenommen, du bist jetzt ein Linebacker namens Navarro Bowman, bist 29 Jahre alt, hast keinen Bock mehr auf ein Team, das mal wieder ziemlich, ziemlich mies dasteht, nämlich mit 0-4. Würdest du dann für ein Veteran-Minimum und somit ein bisschen weniger Geld zum wahrscheinlich besten Team unseres Jahrzehnts gehen, mit einem der besten Quarterback-Coach-Duos, das die Liga je gesehen hat, und vor allem die Chance auf einen Super Bowl haben? Angemerkt, das Team steht 4-2 momentan. Oder würdest du zu einem Team gehen, wo du vielleicht umziehen musst oder nicht groß umziehen musst, vielleicht ein bisschen mehr Kohle bekommst, der Quarterback allerdings gerade erst von einer schweren Rückenverletzung zurückgekehrt ist, und auch so alles irgendwie gerade ein bisschen schief läuft und das Team bei 2-4 steht?
2-4 Team, würde ich jetzt sagen, weil ich denke einfach, ja, dass er da besser aufgehoben ist in Defense, wie ich es gesagt habe. Das andere Team, das ist im Osten, in der Nähe von Boston, das Stadion, und die haben auch gerade große Defense-Probleme. Ich glaube, die haben, aber ich weiß nicht, ob sie Interesse hatten daran. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich finde es komisch, da muss irgendwas gelaufen sein, auch im Hintergrund, dass er sich jetzt für die Raiders entschieden hat, was wir alle nicht sehen. Ich würde gern Mäuschen spielen und da reingucken, was da genau passiert ist, dass es jetzt die Raiders geworden sind. Ja, im Endeffekt ist es die Second Option. Schon sehr wahrscheinlich, aber ja, manchmal kann man sich das einfach nicht selbst erklären. Da muss man schon in der Sache drin sein, und da wird es wahrscheinlich schon heiß hergegangen sein in der Liga unter den einzelnen Teams, die da im Rennen waren. Und ja, vielleicht haben die Patriots auch einfach gar nicht das Interesse gezeigt, das alle gedacht haben, nur weil die Defense gerade nicht läuft. Vielleicht sagen sich die Patriots da auch, ja, da haben wir keinen, wir haben no need auf der Linebacker-Position, auch wenn Hightower fragil ist, aber es ist so nicht zu erklären. Da hast du schon recht, indem du darauf hinweist, zum besseren Team zu gehen. Aber ja, Mäuschen. Man sollte Mäuschen spielen können. Das ist mein eigentlicher Gedanke dazu, was da alles passiert ist, dass es so weit kam.
Ja, Damit würde ich mal sagen, das ist ein schönes Schlusswort für unsere vier Partien, die wir uns ausgesucht haben, hier am sechsten Spieltag der NFL-Saison bei Interception der Football Talk. Und wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze, eine ganz letzte Pause, versprochen. Und dann hören wir uns gleich wieder zu unserem abschließenden Thema, das gerade die ganze NFL bewegt. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Interception der Football Talk bei meinsportradio.de, Woche 6. Wir sind zurück aus der allerletzten Pause, haben bis gerade eben schon vier Spiele sind wir für euch zusammen durchgegangen. Wir, das sind in dieser Woche Hans-Peter Gölz und Patrick Rebin. Die Spiele waren bunt durchgemischt, da war alles dabei. Von Chicago über Green Bay, Minnesota, Baltimore, Los Angeles, Oakland, Denver und New York. Also einmal quasi quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika und quer durch die Vereinigten Staaten und vor allem quer durch die NFL zieht sich eine verletzte Misere sondersgleichen. Vor allem berühmte und bekannte Spieler hat es dieses Jahr ziemlich stark und ziemlich böse erwischt. Ich erinnere da an Julian Edelman, den Star Receiver der New England Patriots. Ich erinnere da an Derek Carr, wir haben es gerade vorhin besprochen, der jetzt ja dann zurück ist, aber trotzdem eine schwere Rückenverletzung hatte. Wir erinnern uns an Aaron Rodgers, haben wir vorhin auch besprochen, hat sich jetzt diese Woche das Schlüsselbein gebrochen und wird höchstwahrscheinlich Season-Ending sein, heißt, er wird diese Saison den Gridiron nicht mehr betreten. Ja, J.J. Watt, auch sehr traurig eigentlich für jeden NFL-Fan, ganz egal welches Team. J.J. Watt ist ein grandioser Spieler und vor allem ein grandioser Typ, hat man ja an seiner Charity-Aktion gesehen, als Houston komplett überschwemmt war. Grandioser Typ, macht so viel für seine Community. Ja, Hans-Peter, dieses Jahr ist das schon ein bisschen extrem, was das Favoritensterben in Anführungszeichen in der NFL angeht, oder?
Ja, definitiv. Ich finde, dies Jahr sticht es enorm durch, dass es gerade die Keyplayer trifft der einzelnen Teams, und zwar alle, wie du es auch schon so schön gesagt hast. Niemand ist davor sicher. Es kann jeden treffen und jede Woche, und das macht's einerseits sehr, sehr spannend, andererseits will keiner, nicht mal bis auf wenige traurige Ausnahmen der Gegenspieler, das erreichen, was er da erreicht. Und da kommen wir so ein bisschen in so, ich beobachte es schon seit ein paar Jahren und nenne es so ein bisschen so einen Generationenübergang. Der Unterschied, den ich so ein bisschen daraus sehen möchte, das ist eine freie eigene Interpretation aus der ganzen Sache, ist der, dass der Sport athletischer, schneller, dynamischer wird. Alle, die Spieler, die Philosophie der Defenses und Offenses und auch die Anforderungen an die Spieler, selbst an O-Liner mittlerweile. Wenn vor 20, 30 Jahren man sich die Spieler anschaut, da war ein ganz anderes Massenlevel im Vergleich zu heute vorhanden. Da waren die Spieler schwerer, langsamer, behäbiger, schwerer. Und dadurch hat man einfach ein anderes Tempo gehabt im gesamten Spiel. Man ist mit Wucht aufeinander geprallt, aber da ist ein Running Back mit 150 Kilo in Defensive Lineman oder in Linebacker mit fast selbem Gewicht reingeknallt. Das ist eine langsamere Geschwindigkeit, Masse auf Masse, klar knallt es auch, aber das tut beiden weniger weh. Der Unterschied da ist dann zu heute. Heute sind die Spieler Athleten. Da achtet sogar der O-Liner genau drauf, was er ist. Er hat meistens eine größere Statur und ist dadurch eher veranlagt dazu, aber ja, er ist auch athletischer. Und wenn man es dann auch sieht ins Backfield, ein Running Back, der gegen einen Linebacker prallt, die sind schneller und beide. Und dadurch ist es unkontrollierbarer, wohin die Wucht geht und wie sich das dann verhält. Das sieht man dann an den Verletzungen, dass die Spieler einfach dann bei einer höheren Geschwindigkeit schlechter kontrollieren können, wie sie fallen, stürzen ineinander, dann zu Boden gehen. Und das ist so ein bisschen meine Meinung, was das Problem macht. Dadurch ist man halt auch mit einem schnelleren Spieler schneller an einem Quarterback, der sich auch schnell bewegt. Und dann wird er halt auch, wie man da bei Rodgers gesehen hat, schneller zu Boden katapultiert, weil er einfach jetzt sich in der Seitwärtsbewegung befindet und der Gegenspieler in der Vorwärtsbewegung in der vollen Geschwindigkeit. Das ist so das, was ich denke, dass es dadurch anfälliger geworden ist. Und da hilft auch der Staff mit Athletic Coach, mit was da alles dazugehört, dass die Spieler so sind, wie sie jetzt sind, durchtrainiert und besser denn je, nichts, weil ja, es einfach in der Sache, in der Materie liegt, wie sie sich bewegt. Und ja, es gibt dafür die beste medizinische Behandlung, aber ja, es dauert halt bei einer schweren Verletzung länger. Und es sind eher schwere Verletzungen als kleine Verletzungen, die mal nur kurz andauern. Ich bin auch der Meinung, dass da Derek Carr so schnell durch wieder auf dem Feld war, liegt daran, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten in der Medizin haben, vor allem NFL-Teams. Ja, aber er hat halt auch nicht so die schwere Verletzungssituation gehabt in der Spielsituation, weil da einfach das Momentum langsamer war, als er dann sich verletzt hat. Die Spielbewegung war eine langsamere. Und daher kann man das dann, denke ich, auch so ein bisschen schließen und ergründen, was es sein kann, was es sein kann. Ist nur rein eine Beobachtung von mir und meine Meinung. Hab leider noch nicht viel anderes mir dazu erschließen können.
Die Frage, die ich jetzt, oder die mir jetzt gerade noch so ein bisschen auf den Lippen brennt, ist im Grunde genommen, die NFL macht so viel dafür, dass die Spieler ein so geringes Verletzungsrisiko wie nur möglich haben. Ich meine, die NFL heißt nicht umsonst im Volksmund mittlerweile teilweise No Fun League, weil wirklich vieles verboten wird, was früher eigentlich so ein bisschen den Sport ausgemacht hat. Oder auch gerade solche Sachen, dass Helmet-to-Helmet-Kontakte wirklich rigoros bestraft werden, dann auch teilweise mit Ejections etc. pp. Und trotz der Tatsache, dass die NFL so viel dagegen tut, dass schwere Verletzungen passieren, haben wir immer wieder diese gravierenden Dinge. Wir, wie gesagt, erinnern uns an die eben aufgezählten, die jetzt zumindest mal eine Season-Ending-Injury haben. Bei J.J. Watt heißt es ja sogar, dass er eventuell seine Karriere beenden wird oder muss zwangsweise. Ähnlich war es bei Sebastian Vollmer, der New England Patriot, der die letzte Saison komplett verletzt gefehlt hatte und dann jetzt seine Karriere letzten Endes beendet hat, was einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und was ich, wenn wir jetzt gerade schon hier beim Thema Verletzungen und beim Thema Langzeitfolgen auch sind, ist die wohl bekannteste Footballerkrankheit, nämlich die chronisch traumatische Enzephalopathie, auch kurz CTE genannt. Das wohl aktuellste und bekannteste Opfer ist der ehemalige Patriots Star Tight End Aaron Hernandez, der sich vor kurzem in seiner Zelle, in der er wegen Doppelmordes einsaß, erhängt hat, bei dem ein besonders schwerer Fall von CTE diagnostiziert wurde. Wie passt, Hans-Peter, wie passt das zusammen, dass die NFL auf der einen Seite mittlerweile so extrem auf Sicherheit bedacht ist und bloß hoffentlich passiert den Spieler nichts. Ich kann ja nur die Folge Sarcasso Ball von South Park empfehlen. Ja, passt fasst dieses Problem sehr, sehr gut auf. Und auf der anderen Seite diese wirklich schwerwiegenden Verletzungen, die Spieler teilweise davontragen.
Passt insofern zusammen, dass ich sage jetzt mal Aaron, also auf CTE bezogen, da sind wir noch komplett im Dunkeln, wenn man es so nimmt. Wir können ja das, was jetzt, was die Spieler, die jetzt in der NFL spielen, da an Schäden haben, können wir vielleicht, wenn die Forschung, da gab es jetzt auch erste Erkenntnisse, wie es dann an den noch Lebenden, eigentlich kann man es ja nur an Spielern feststellen, die verstorben sind und ihre Organe zur Forschung zur Verfügung stellen, feststellen, aber das heißt, wir können das jetzt dann noch gar nicht absehen, wie viel sicherer das dadurch ist, dass man jetzt die Helmet-to-Helmets rausmacht, also verbietet, weil man das erst weiß, wenn die Spieler der heutigen Generation darauf untersucht werden können. Man kann ja im Moment, ich sag mal, die Spieler, die jetzt sterben und das ihre Gehirne zur Forschungszwecken zur Verfügung stellen, die haben in der Zeit gespielt, in der man mit einer Concussion noch nicht mal angeguckt wurde. Da hat man sich gedacht, ja, steh wieder auf und mach weiter. Das sind ja allein da schon ganz andere Sicherheitsaspekte und auch jetzt verschiebt sich's ja eigentlich von diesem oberkörperbetonten Tackling zum zu was die Spieler jetzt ja antrainiert bekommen, die Defense-Spieler tackeln tief und gehen da auch wirklich auf die Teile, die halt anfälliger für Verletzungen sind, die Season-Ending sind, also auf Knie, Oberschenkel, und Schienenbein, Wadenbein, Knöchel, Fußgelenk, woran auch immer sich so ein schneller, fliegender, wie ich schon gesagt habe, athletischer Cornerback zubewegt. Auch der kann mit seiner Geschwindigkeit da ganz viel anrichten bei einem sich auch schnell bewegenden Running Back oder Receiver. Also es ist eine Verlagerung von schweren Verletzungen. Klar ist das Gehirn immer noch das wichtigste zu schützende Organ. Entschuldigung an die Mediziner, wenn ich gerade das nicht richtig einordne. Aber ja, ich denke auch Knie, die Spieler müssen ja auch noch nach einer Football-Karriere mit zwei torn ACLs weiterleben. Und ich denke, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass es sich da trotz der Sicherheitsaspekte einfach nur verlagert. Wir werden in einem Kontaktsport immer das Thema haben, dass Spieler sich verletzen. Die Frage ist nur, wo und wie schwer. Und in meinen Augen ist alles, was alles, was eine Season-Ending-Injury ist, schwer. Und ganz sicher wird der Sport nie sein. Er ist nur bestmöglich gesichert. Ich finde es auch nicht gut, dass man den Quarterback die letzten Jahre so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit einem Fragger, mit einem zerbrechlich Schild ausgestattet hat. Weil Late Hits sind zum Teil auch unwürdige Methoden, um der Defense manchmal einfach auch ein Gar auszumachen durch eine Schiedsrichterentscheidung, weil was will so ein schnell daherfliegender, blitzender Defense-Spieler abbrechen, wenn er schon voll am Durchziehen ist und der Quarterback nun mal in der Sekunde auch den Hit, den Wurf setzt, in der er sich entscheidet, jetzt nicht mehr zu bremsen. Der kann ja nicht auf einmal aufhören und stehen bleiben und sagen, ah, der Ball ist weg, der muss durchziehen, finish. Ein Footballspieler kriegt, gerade in den USA, die kriegen seit ihrer Kindheit, seit sie aufs Tackling mit 6-7 losgelassen werden, gesagt, finish, you always have to finish. Und das wird immer kommen. Und deswegen finde ich durchziehen und da manchmal einfach auch dran denken, dass es ein Kontaktsport ist, ganz wichtig und richtig, das wissen die. Und es ist nur gut, dass der Kopf besser geschützt ist und halt einfach auch nicht mehr Helm auf Helm geht. Mir ist da mit den Verletzungen, denke ich, am Sonntag ganz anders geworden als Steelers-Fan. Auch als ich gesehen habe, was da im Special Team die beiden Steelers Spieler, ich glaube es war Bud Dupree und Nix, die da Tyreek Hill für diese Woche ausgeschalten haben, mit einem wirklich gleichzeitigen seitlichen Todestackling. Das sollte nicht passieren, aber ja, die müssen halt finishen. Die müssen ihn halt rauskriegen, dass er nicht zum Touchdown durchrennt. Manchmal passiert es halt auch unglücklich.
Ja, die NFL ist ein Kontakt, wenn nicht sogar Kollisionssport. Wird das auch immer bleiben und ist daher immer anfällig für Verletzungen. Das finde ich, Hans-Peter, war ein sehr schönes Wort zum Sonntag. Und damit würde ich jetzt dann auch ganz gerne schließen. Das war's. Woche 6 Interception der Football Talk bei meinsportradio.de. Dieses Mal mit Hans-Peter Gölz und Patrick Rebin. Ich denke mal, wir hören uns ganz bald wieder. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Sage jetzt erstmal tschüss, Hans-Peter.
Ciao, bis dann.
Und wünsche euch noch einen wundervollen Abend, Tag, was auch immer. Versüßt euch die Stunden bis zum nächsten Spieltag. Und dann hören wir uns zu Woche 7 Interception der Football Talk bei meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.